Liebe Gemeinde, heute ist der 2. Februar. Das wussten Sie vielleicht, weil Sie heute auf den Kalender geschaut haben oder Sie haben es am Anfang des Gottesdienstes gehört. Heute, vor 40 Tagen, haben wir Weihnachten gefeiert. Wie die Zeit vergeht. Nach einer Bauernregel ist aber heute auch ein Tag, der hoffen lässt. Deutsche Einwanderer haben nach Amerika eine Bauernregel gebracht und dort begeht man heute den Murmeltiertag, auf Englisch Groundhog Day. Wenn der heutige Tag wolkig ist, dann wird es bald Frühling. Wenn aber die Sonne scheint, das Murmeltier aus seinem Bau herauskrabbelt, seinen eigenen Schatten sieht und wieder in den Bau zurückrennt, dann wird der Winter noch weitere 40 Tage andauern. Bei Tagen wie heute, wo man sich nicht so ganz sicher ist, ob die Sonne vielleicht doch noch mal herauskommen will, da schauen alle Augen auf das Murmeltier. Da ist die Hoffnung, das Warten darauf, dass es bald wieder Frühling wird, dass es wieder grünt, dass neues Leben aus dem Winterschlaf erwacht. Ein Blick in den Himmel, ein Blick auf das Tier und die Hoffnung, dass sich bald wieder Türen und Fenster öffnen und das Leben zurückkehrt in Straßen und Parks. Was das mit dem Predigttext zu tun hat, hören Sie selbst. Die Sintflut hatte alles Leben auf dem Erdboden vertilgt. Übrig blieb allein Noah und was mit ihm in der Arche war. Die Arche aber trieb auf dem Meer. Da gedachte Gott an Noah und alle Wildtiere und Haustiere, die mit ihm in der Arche waren. Und Gott ließ einen Wind über die Erde hingehen und die Wasser sanken ein. Und die Quellen der Tiefen hatten sich geschlossen und die Schleusen des Himmels und der Regen vom Himmel blieb gesperrt. Die Wasser kehrten von der Erde zurück und wurden weniger am Ende von 150 Tagen. Oh, okay. Und die Arche ruhte im 7. Monat, am 17. Tag des Monats, auf einem der Berge von Ararat. Und die Wasser nahmen weiter ab bis zum 10. Monat. Am 1. Tag dieses Monats wurden die Spitzen der Berge gesehen. Nach weiteren 40 Tagen öffnete Noah das Fenster der Arche, das er gemacht hatte, und er ließ einen Raben hinaus. Dieser flog zwar hinaus, kehrte aber immer wieder zurück, bis das Wasser auf der Erde getrocknet war. Und er ließ eine Taube frei, um zu sehen, ob die Wasser verflossen waren von der Erdoberfläche. Und die Taube fand keine Ruhestätte für ihre Füße und kehrte zurück zu der Arche. Da harrte Noah noch weitere 7 Tage aus und ließ die Taube noch einmal aus der Arche. Und die Taube kam zu ihm am Abend, und siehe, ein frisches Ölbaumblatt war in ihrem Mund. Da erkannte Noah, dass die Wasser sich von der Erde verlaufen hatten. Er wartete noch weitere 7 Tage und ließ die Taube wieder ausfliegen. Sie aber kehrte nicht mehr zu ihm zurück. Ein Besuch im Zoo in Halle und Leipzig oder anderswo mit den Kindern, mit den Freunden, das ist mal ein Erlebnis. Schön ist es, wenn man verschiedene Tiere bestaunen kann durch den Zaun oder durch die Scheibe. Mancher hat vielleicht auch ganz gern ein Haustier, vielleicht auch 2, aber 3, das wäre zumindest mir schon ein bisschen zu viel. Ein Mann wie Noah würde darüber wahrscheinlich nur müde lächeln. Denn seit einem Jahr treibt er mit einem selbstgebauten Schiff durch Regen und Wassermassen mit einer Horde Tiere im Schlepptau. Es stinkt wie im Puma-Käfig, eine Geräuschkulisse wie im Affenhaus. Das Dschungelcamp ist nichts dagegen. Vielleicht waren ja seine Frau, seine Söhne, seine Schwiegertöchter eine Hilfe für ihn. Vielleicht haben sie es aber auch nur noch schlimmer gemacht. Den Lebensabend, Zumindest hätte man angenehmer verbringen können. Doch Noah, hebräisch steckt das Wort Nuach für Ruhe dahinter, scheint die Ruhe in Person. Geht man nach den biblischen Maßstäben, dann ist die Arche ein imposant großes Schiff. Dass es besonders schön war, dass es luxuriöse Reisebedingungen hatte, dass die Überfahrt fröhlich war, die Stimmung ausgelassen, davon ist nicht viel zu lesen. Die Arche ist keine Titanic, sie ist keine Höchstleistung menschlicher Ingenieurskunst. Sie ist nicht gebaut, um niemals unterzugehen. Die Arche ist auch keine Costa Concordia, deren Passagiere sich den Luxus einer unbeschwerten Überfahrt gönnen. Die Arche ist eher ein Flüchtlingsboot. Noah und seine Familie sind nicht freiwillig in die neue Welt aufgebrochen. Nein, sie sind aus der alten geflohen. Noahs Schiff, das hält Wind und Wellen stand. Mehr vermag es nicht. Mehr soll es auch nicht. Die drei genannten Schiffe verbindet eines. Sie laufen auf Grund. Sie werden zerstört. Der Schiffsrumpf wird aufgeschlitzt durch einen Eisberg, durch einen Felsen oder durch einen felsigen Berg. Verzweifelt sinkt die Titanic auf offener See, dramatisch die Costa Concordia in Sichtweite der Küste. Doch die Arche, sie ruht auf einem Felsen. Sie ruht auf einem der Berge im Ararat. Und in ihr Noah, die Ruhe in Person. Oder wie sollte man jemanden beschreiben, der nach solch langer Überfahrt bei dem drohenden Untergang seines Schiffes und bei dem drohenden Verlust seiner Familie noch 40 Tage abwartet, bevor er die Arche öffnet? Und Noah öffnet auch nicht einfach die Tür, auf das alle so schnell wie möglich hinaus können aus dem Schiff. Er öffnet ein Fenster, das er zuvor gemacht hatte. Ein Fenster natürlich nicht aus Glas, wahrscheinlich eher eine Art Luke. Eine Luke, die auch nicht zur Seite des Schiffes hinausragt, denn wie hätte man die gegen Wind und Wellen abdichten sollen? Es wird eine Dachluke sein, durch die er hinausschaut. Eine Dachluke, durch die man nur den Himmel sieht, durch die man sehen kann, dass Wind und Regen sich verzogen haben, durch die aber auch nur ein Vogel hinausfliegen kann nach draußen. Hoffnung macht sich breit in dieser ruhenden Arche. Ein Rabe wird ausgesandt und kehrt zurück. Eine Taube wird ausgesandt, aber kehrt auch zurück nach 7 Tagen, denn sie findet keine Ruhestätte auf der Erde. So wartet Noah weitere 7 Tage, schickt eine Taube und auch sie kehrt zurück. Aber mit einem Hoffnungszeichen im Schnabel, einem Ölbaumblatt. Natürlich hätte die Taube auch einfach auf dem Baum sitzen bleiben können, dort ihre Ruhe haben können. Aber was wäre dann mit Noah? Hätte er gewusst, was mit der Taube ist, ob sie verunglückt ist, ob ihr etwas zugestoßen ist? So aber weiß Noah, dass es trocken geworden ist. Und als die dritte Taube 7 Tage später nicht nach Hause kommt, nicht zur Arche zurück, da weiß er, das ist nicht ihr Ende, sondern ein neuer Anfang. So ruht er in sich und sein Schiff mit ihm. Die Arche hat in der Bibel auch eine kleine Schwester. Eine, die nicht aus Holz gebaut ist, nicht zusammengenagelt, sondern die aus Decken zusammengenäht wurde. Diese kleine Schwester begleitete die Israeliten nicht durch die chaotische Urflut, sondern durch die lebensfeindlichen Sand- und Geröllwüsten des Sinai. Die Rede ist von der Stiftshütte. Eine kleine Schwester ist sie, weil sie in den Maßen so ziemlich genau der Arche entspricht. Länge, Höhe, viele bauliche Details haben die gleichen Proportionen, nur kleiner halt. Die Stiftshütte ist nur 30 Ellen lang, nicht 300 wie die Arche. Sie ist nur 10 Ellen hoch, nicht 30 wie die Arche. Dafür hat sie aber auch keine Tiere. Wie Noah und seine Familie waren die Israeliten auf der Flucht. Hinaus aus Ägypten, hinein ins Ungewisse. Hinaus aus dem Leben in der Sklaverei, hinein in das wahre Leben, in die Freiheit, in das gelobte Land. Gott hatte ihnen verheißen, dass er sie dort zur Ruhe bringen will. Doch die Wanderung dorthin ist alles andere als ruhig. Wie das Leben in der Arche ist es kein Zuckerschlecken. Es ist kein Abenteuer, keine willkommene Abwechslung. Es ist eine Strapaze, anstrengend, unbefriedigend. Das Ziel hat keiner von denen, die gewandert sind, gesehen. Gibt es dieses Land überhaupt? Viele von ihnen werden dieses Land niemals sehen, denn die Reise wird 40 Jahre und noch mehr dauern. 40 Jahre lang Zelte aufbauen, Zelte abbauen, weiter geht's. Doch nicht nur die Hoffnung auf das gelobte Land begleitet sie, sondern die Stiftshütte. In der Stiftshütte hat Gott selbst Wohnung genommen. Eine Hütte, das trifft es sehr gut, denn mehr ist sie nicht. Angesichts des Prunks und der Herrlichkeit, der Größe anderer Tempel ist die Hütte eher unscheinbar, um es vorsichtig zu formulieren. Ein Zeltheiligtum, das auf- und abgebaut werden kann, das den Weg durch die Wüste mitgeht. Aber es ist ein Ruhepol mitten in dem unruhigen Leben. Mitten in der Unwirtlichkeit der Wüste findet Israel Ruhe bei Gott. Doch als das Volk dann in dem Land angekommen ist und sich Häuser baute, als Salomo Gott ein Haus gebaut hat, einen Tempel, da verliert sich die Stiftshütte aus dem Blick der biblischen Erzähler. Sie wird irgendwann einfach nicht mehr erwähnt. Erst als dann Propheten auftreten wie Hosea, die das Volk ermahnen, ihre Ruhe nicht in ihrem Besitz zu suchen, sich nicht auf Bündnisse mit starken Partnern zu verlassen, nicht auf innere Sicherheit, auf soziale Absicherung auszuruhen, da kommt die Stiftshütte wieder ins Spiel. Hosea schwärmt regelrecht von der Zeit, als Israel noch durch die Wüste zog, von jener unruhigen, unsicheren Zeit, in der die Menschen noch wussten, wo ihre Ruhe ist, bei Gott. Gott lässt euch nicht in Ruhe, sagen die Propheten, bis ihr eure Ruhe wieder bei ihm sucht. In der Evangelienlesung haben wir es gehört. Die Jünger sitzen mit Jesus in einem Boot. Jesus hat die Ruhe weg. Er schläft mitten im Sturm. Wer ist dieser Mann, dessen Ruhe selbst Wind und Wellen anstecken? Fragen seine Jünger. Es ist der Mann, dessen Geburtstag wir vor 40 Tagen gefeiert haben. Der Evangelist Lukas berichtet davon, dass Josef und Maria nach diesen 40 Tagen in den Tempel gegangen sind, um ein doppeltes Opfer darzubringen. Eines für Maria am Ende des Wochenbettes und eines für den erstgeborenen Sohn, wie es im alttestamentlichen Gesetz steht. Das war nichts Besonderes. Das haben damals viele getan. Auch, dass Simeon ein alter Mann im Tempel war und zufällig dort dazu kam, war nichts Besonderes. Besonders war aber der Satz, den Simeon sagte, als er dieses schreiende Baby in Händen hielt. Herr, nun lass du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Simeon findet Ruhe in Christus. Dabei war Christus selbst eigentlich ein Unruhestifter. Er wurde als Unruhestifter verurteilt von der Regierung. Er war einer, der Wind aufwirbelte, der die Frommen und die Meinungsführer gegen sich aufbrachte, weil er ihre Regeln und Logiken nicht akzeptieren wollte. Jesus sprach Worte, die uns bis heute nicht in Ruhe lassen, die uns aufrütteln wollen, die uns aus eingefahrenen Mustern aufrütteln wollen. Wer meint, dass er schon alles verstanden hat, hat ihn noch nicht richtig verstanden. In dem Boot, in dem die Jünger sitzen, in der Stiftshütte, in der Arche, da sahen schon die alten Kirchenväter ein Bild für die Kirche. Ich glaube aber, dass dieses Bild falsch verstanden wäre, wenn es zur Hoffnung verleitet, dass Gott uns in Ruhe lässt und vor allen Stürmen bewahrt, dass Gott uns in Ruhe unser Ding machen lässt, dass uns unsere dicken Kirchenmauern schützen, dass Staatsverträge die Finanzen der Kirchen sichern, dass es normal ist, dass sich niemand fürchten muss, der sich zu seinem Glauben bekennt. Ich glaube, das Bild meint eher, dass wir Kirche sind, solange wir die Ruhe in Person in unserer Mitte haben. Die Nuach, den Noah, den zeltenden Gott, Christus. Es mag ja sein, dass das Murmeltier heute an diesem Tag einen guten Riecher hat, wann der Frühling beginnt. Uns wünsche ich aber 40 Tage nach Weihnachten, am Tag der Darstellung des Herrn oder Mariä Lichtmess, wie er in unseren Kalendern heißt, diesen Blick des Simeon, den Blick der Jünger auf ihren Herrn, der wahre Ruhe und wahren Frieden schenken will und kann. Amen.